Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Von wegen Sommerloch. An den Märkten ist einiges los. Die Berichtssaison läuft und eine Aussage von Joe Biden schickt die Kurse der großen Chip-Konzerne in den Keller. Und überhaupt der US-Präsidentschaftswahlkampf. Und was ist überhaupt los mit Inflation, Wirtschaftsdaten und Zinswende? Fragen, die mir Uli Stephan von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, es ist so viel los, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Fangen wir vielleicht mit Joe Biden an. Bevor wir auf den Wahlkampf und seinen Rücktritt als Kandidat kommen, erstmal die Chip-Hersteller. Was war da los? Was hat er gesagt? Was hat die Chip-Branche so belastet?
Bei aller Streitigkeit in den USA sind die Parteien, die Demokraten und die Republikaner, sich in einem einig. Und das ist, dass man China auf Abstand halten möchte. Und insofern hat man jetzt nochmal unterstrichen, dass man Unternehmen, die China mit Hochtechnologie beliefern, stärker sanktionieren möchte. Und das betrifft natürlich insbesondere die Hightech-Branche. Da gibt es ja auch viel Verunsicherung, weil manche sagen, gilt überhaupt für Hightech. Andere beziehen sich doch stärker auf militärisch nutzbare Hightech. Also insofern viel Unsicherheit, viel Fragen, die damit verbunden sind. Aber sicherlich eine Einigkeit in der amerikanischen Politik, China auf Abstand halten zu wollen.
Unsicherheit ist ein gutes Stichwort. Wir wissen noch nicht mal mehr, wer ins Präsidentschaftsrennen gehen wird für die Demokraten. Joe Biden hat sich zurückgezogen. Macht das was an den Märkten? Passiert da was?
Im Moment ist noch relativ ruhig. Die Nachrichten sind natürlich auch alle sehr frisch. Die Demokraten werden sich jetzt sortieren und müssen zuerst mal einen Prozess festlegen, mit dem sie denn einen Kandidaten bestimmen wollen. Ich sage jetzt bewusst nicht Nachfolger für Joe Biden, der ist ja Präsident, sondern einen Präsidentschaftskandidaten dann. Die Demokraten haben noch etwa 4 Wochen Zeit, denn im Gegensatz zu dem Nominierungsparteitag der Republikaner, der ja letzte Woche stattgefunden hat, findet der Demokraten erst zwischen dem 19. und 22. August statt. Dann allerdings müssen sie tatsächlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren und dann fängt also wirklich der harte Wahlkampf auch an. Es war ja geplant, nochmal ein Fernsehduell abzuhalten im September. Ich gehe heute davon aus, dass das dann auch stattfinden wird, aber mal gucken, wie der Prozess sein wird und wer denn dann für die Demokraten in den Ring gegen Donald Trump steigt.
Also es wird auf jeden Fall spannend. Es ist ja auch viel darüber zu lesen, auch in den Wirtschaftsnachrichten, aber an der Börse noch nicht das ganz große Thema. Bleiben wir in den USA. Die Berichtssaison ist angelaufen und das ziemlich gut. Wer überzeugt denn besonders? Wer hat positiv überrascht?
Ja, also die Berichtssaison ist tatsächlich sehr gut angelaufen, Jessica. Die erwarteten Gewinne sind nach oben gegangen, weil die Unternehmen um 5 Prozentpunkte nach oben überrascht haben. Wir sind allerdings noch immer relativ weit am Anfang. Es sind noch keine 100 Unternehmen aus dem S&P 500, die Berichte vorgelegt haben. 83% haben die Erwartungen übertroffen und besonders haben das getan die Konsumgüter des nicht täglichen Gebrauchs, also die Konsumgüter, die man sich sozusagen leistet, wenn man etwas hoffnungsfroher in die Zukunft hineinguckt, aber auch die Finanzwerte und der Konsum des täglichen Gebrauchs besonders gut insgesamt die Gewinne steigern konnten bisher Communication Services, Internet, Streaming-Dienste und solche Sachen, die Gesundheitsbranche und auch die Technologie.
Und dann natürlich die logische Nachfrage, welche Branchen, welche Unternehmen haben nicht so gut berichtet, haben nicht performt wie erwartet vielleicht?
Ja, das sind die üblichen Verdächtigen immer noch mit Energie, mit Grundstoffen, mit den Immobilienwerten, aber auch die Industrietitel haben hier enttäuscht. Also insofern sind es im Grunde die, die auch schon seit etwas längerem enttäuschen und die Gewinne für den S&P 500 insgesamt dann nach unten ziehen.
Also da ist alles wie gehabt. Es gibt aber ein paar andere Veränderungen. Nebenwerte sind sehr stark gefragt. Der Nebenwerteindex Russell 2000, den man hier ja nicht so gut kennt oder hier nicht so bekannt ist, der lief super gut zuletzt. Wie kommt denn das?
Ja, es gab eine wirkliche Rotation von den großen Werten in die kleineren Reihen, genauso aber auch von der Technologie und von den zyklischen Werten eher in Value und Defensive, also all das, was in der Vergangenheit jetzt sehr, sehr gut gelaufen war, das ist doch ein Stück weit abgestraft und namentlich zu nennen sind hier sicherlich auch die Magnificent Seven, über die wir ja schon so oft hier berichtet haben, Jessica, die tatsächlich um 10% Punkte gefallen sind. Auch die Fang-Aktien, das ist dann ein bisschen breiterer Korb an Technologiewerten oder der Nasdaq 100, also all diese Wachstumswerte haben doch das Nachsehen, wohingegen kleinere Werte, man sieht das schon am Index für kleinere und mittlere Regionalbanken in den USA, der ist deutlich angezogen, aber eben auch der von dir angesprochene Russell 2000, es gibt also den Russell 1000, der beinhaltet die großen Unternehmen, es gibt den Russell 2000, die kleineren und der Russell 3000 ist dann sozusagen das Aggregat aus beiden zusammen. Der Russell 3000 liegt auch insgesamt noch recht gut, weil die großen Unternehmen gar nicht so stark zurückgekommen sind. Das Ganze konzentriert sich wirklich sehr stark auf die großen Technologiewerte, die hier in der letzten Woche doch ordentlicher gelitten haben.
Glaubst du denn, dass diese Abkehr von Big Tech, zumindest teilweise Abkehr, eher Gewinnmitnahmen sind oder kündigt sich da vielleicht eine größere Korrektur an?
Naja, wir haben jetzt natürlich die Berichtssaison, in der die Techs wieder liefern müssen. In der letzten Berichtssaison waren es fast 40% Gewinn plus. In dieser Berichtssaison werden 30% erwartet. Das geht jetzt diese Woche los mit den Technologiewerten. Nvidia kommt dann ganz am Ende, erst Ende August. Also das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Und solange sind natürlich die Anleger dann nervös und überlegen, können sie die hohen Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern müssen sie mit Sicherheit übertreffen, um die Kurse überhaupt halten zu können. Wenn sie sie deutlich übertreffen, werden wahrscheinlich die Kurse auch wieder steigen, aber da gibt's eben jetzt eine gewisse Nervosität und das verbunden mit ja etwas vorsichtigeren Äußerungen der amerikanischen Notenbank. Der Markt spekuliert mittlerweile zu fast 100% mit einer ersten Zinssenkung im September. Es gibt sogar einige Analysten, die schon eine Zinssenkung am Ende diesen Monats erwarten. Das würde ich jetzt für etwas früh halten. Aber mit diesen Zinssenkungen und dann besseren Konjunkturaussichten können eben dann auch die kleineren Unternehmen wieder stärker zulegen. Und ich glaube, das Zusammenspiel hat hier zu dieser Rotation, von der ich vorhin sprach, geführt.
Fett ist ein gutes Stichwort. Ich habe irgendwo gelesen, frag mich bitte nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt auch erste Stimmen, die glauben, dass die Fett vielleicht auch auf den Ausgang der Wahl wartet und erst dann handelt. Ist das auch möglich?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach nicht der Auftrag der amerikanischen Notenbank, hier die Politik in irgendeiner Weise zu begleiten. Das wird sie niemals öffentlich zumindest sagen. Sie wird möglicherweise ein Auge darauf haben und nicht unmittelbar um den Wahltermin herum agieren. Aber wie gesagt, der Markt geht ja im Moment auch von September aus. Das wäre dann noch ein bisschen vor der Wahl und den zweiten Zinsschritt dann möglicherweise im Dezember, also nach der Wahl. Und insofern glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das das Hauptaugenmerk der amerikanischen Notenbank ist.
Wenn wir auf die Zinsen schauen, dann gibt es ein weiteres Thema an den Märkten und das ist die Zinsstrukturkurve. Wieso ist das ein wichtiges Thema und was ist das nochmal ganz genau? Ich glaube, das können wir gar nicht oft genug erklären.
Ja, die Zinsstrukturkurve ist einfach auf einem Zeitband zwischen 2 Jahren und, wenn man so will, 30 Jahren. In der Regel geht man aber eher auf 2 bis 10 Jahre. Abgeschrieben, wo die entsprechenden Renditesätze liegen, also 2-jährige, 3-jährige, 4-jährige etc. bis 10 Jahre zum Beispiel. Und die kann man natürlich dann die einzelnen Punkte miteinander verbinden und dann hat man eine Linie oder eine Kurve und die nennt man dann Zinsstrukturkurve. Und typischerweise ist es so, dass diese Kurve von links unten nach rechts oben ansteigend ist, weil typischerweise die Renditen für lange Laufzeiten, also wenn man länger auf Geld verzichten will, dann will man auch höher dafür entschädigt werden, dass die Renditen eben bei längeren Laufzeiten höher sind. Das ist schon seit einiger Zeit nicht mehr der Fall. Deswegen haben wir ja auch oft über die inverse Zinsstrukturkurve gesprochen, die ja nach einigen akademischen Arbeiten ein Indikator für eine anstehende Rezession sein kann.
Die aber nicht kam.
Richtig, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Die Inversion der Zinskurve hält schon 2 Jahre und trotzdem gab es bisher noch keine Rezession. Mal gucken, ob und wie weit sich die Wirtschaft noch abschwächen kann. Das kann man sich nicht ausschließen, aber die wenigsten gehen von wirklich einer Rezession aus, sondern eher einem Soft Landing. Also, dass es mal so runter Richtung Null vielleicht geht. Die meisten schätzen aber doch eher, dass es ein No-Landing werden könnte, also dass eine Rezession vollständig hier vermieden werden kann. Also nochmal, diese Zinsstrukturkurve wird heftig diskutiert, weil sie invers ist und weil man erwartet, dass sie sich dann wieder normalisiert, also dass das kurze Ende wieder über dem langen Ende liegen sollte in Zukunft. Und die Frage, die spannende, die hier heftig am Kapitalmarkt diskutiert wird, ist, wie kann das vonstatten gehen? Die meisten gehen heute von einem sogenannten Bull Steepener aus. Das bedeutet, dass man Geld verdienen kann, wenn man Anleihen im Portfolio hat, weil die Zinsen sinken, die Kurse entsprechend steigen. Und man geht davon aus, dass ausgehend von den Notenbanken das kurze Ende die gesamte Zinsstrukturkurve nach unten drückt. Ich glaube auch, dass das in den nächsten Monaten der Fall sein kann. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir am langen Ende immer noch einige Unwägbarkeiten haben, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass wir vielleicht in ein paar Monaten in einen Bärsteepener reinlaufen könnten, dass nämlich die Renditen tatsächlich steigen, vor allen Dingen am langen Ende und damit Kursverluste drohen. Warum ist das der Fall? Es gibt aus meiner Sicht eben verschiedene Gründe. Zum einen haben wir nach wie vor keine Term Premium, also keine Risikoprämie für langlaufende Anleihen eingepreist. Da kann man sicherlich leicht 0,5% erwarten. Also das müsste dann sozusagen am langen Ende nach oben drauf kommen. Und es gibt natürlich über das, was man jetzt aus der Politik, gerade der amerikanischen auch hört, Richtung Zöllen, Protektionismus. Protektionismus ist ja auch etwas, womit sich die Europäische Union beschäftigt, wenn ich nochmal an die Zölle für Elektroautos erinnern darf, dass das natürlich eher inflationstreibend ist, weil die Güter ja dann teurer werden, die man dann importiert und kaufen kann. Auch die ganze Diskussion um Nearshoring, Friendshoring, die grüne Transformation, all diese Dinge werden natürlich Geld kosten, sollten möglicherweise sogar die Schuldenstände nach oben treiben. Und das führt dann eben dazu, dass aus meiner Sicht auch das lange Ende etwas höher tendieren könnte. Also nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen im Moment davon aus, dass zunächst mal die Notenbanken die Zinsen drücken werden und damit die Renditen insgesamt ein Stück weit fallen. Es könnte aber dann Richtung 2025 doch der Fall sein, dass das lange Ende nochmal ein Stück weit zulegt, weil es eben verschiedene Themen gibt, die eher für etwas höhere als für niedrigere Zinsen sprechen.
Könnte es also Sinn machen für Anleger, sich jetzt mit Staatsanleihen einzudecken, diese Kursgewinne, die es ja geben wird, wenn die Renditen fallen, mitzunehmen und dann wieder auszusteigen? Oder würdest du sagen, Anleihemarkt und Duration und sowas ist dann ja ein Thema, ist eher ein Thema für die Profis, lieber Fonds und ETFs?
Ja, ich würde das tatsächlich den Fonds und ETFs überlassen. Das liegt aber schon allein daran, dass Anleihen nicht immer ganz einfach über die Börse zu kaufen sind, weil ja auch unter anderem die Stückelung sehr hoch sein kann, also bei 100.000 und mehr liegen kann. Und wer kann das schon in eine einzelne Anleihe hinein investieren? Die Fonds nehmen einem sicherlich hier das Management ab, mindestens die aktiven Fonds, und entscheiden dann, ob sie eben in langen Laufzeiten, in kurzen Laufzeiten, wie auch immer investiert sind, und das ist sicherlich dann die bessere Wahl, wenn man vor allen Dingen auf solche überschaubaren Zeiträume einer Investition, damit meine ich gar nicht Laufzeiten der Anleihen, sondern einer Investition nachdenkt. Und am Ende kommt es natürlich immer auf den Risikoappetit an, ob man jetzt sagt, wir sprachen ja über die Technologiewerte, ich glaube daran, dass die Gewinne wieder eingefahren werden, dann ist man da sicherlich richtig aufgehoben. Wenn man aber sagt, ja, das ist mir jetzt auch alles politisch zu unsicher, da wird im Nahen Osten sich gegenseitig beschossen, da ist der Ukraine-Krieg immer noch nicht zu Ende, da gibt es Diskussionen zwischen Europa und den USA mit China und so weiter und so fort. Ich will gar nicht alle Krisenherde hier aufzählen. Das ist mir alles zu unsicher, ich lege ein bisschen zur Seite, dann ist es sicherlich richtig, eher in Anleihen und dann wahrscheinlich in Unternehmensanleihen guter Bonität oder Staatsanleihen zu investieren.
Wunderbar. Ich danke dir bis hierhin für diese Perspektiven to go und ich glaube, wir haben ein paar echt spannende Wochen an den Märkten vor uns.
Sehr gerne, Jessica.